danke schön für die herzliche Einladung und die Begrüßung. Wenn das so erfolgt ist, vielleicht, dass ich das auch von diesem Wandernden hier auch die Einführung so vornehme. Ich habe zu diesem Thema PowerPoint eine passionierte Beziehung, weil sie für mich biografisch relevant ist. Ich habe eine Dissertation verfasst, in der es kein Diagramm und kein Schaubild und nichts gibt, eine belletristische Arbeit eigentlich, und kam dann in die strategische Unternehmensberatung, dort dann der Profession angemessen und dem Kontext angemessen einfach mit der Aufgabe konfrontiert, diese Charts zu produzieren. Und das hat hat einige Widerstände zu überwinden gehabt, dass ich das so dann tue. Und die Zufälle wollten es, dass ich dann viele Jahre später, oder nicht viel, so alt bin ich ja nicht, aber einige Jahre später, einen Vortrag von Gottfried Böhm, dem Kunsthistoriker, über die Erkenntniskraft der Bilder gehört habe, in der eben Böhm über diese epistemische Kraft der Bilder spricht und vorzugsweise Bilder aus den Naturwissenschaften oder aus der Grenzbeziehung von Kunst und Naturwissenschaften, also aus der Renaissance und so etwas, anschaut. Und in diesem Vortrag und die Schaubilder und die Dias dort sehend, stellte ich mir die Frage, warum spricht der Mann eigentlich nicht über sozialwissenschaftliche Bilder oder über die wirkungsmächtigen PowerPoint-Illustrationen? Und da wird schon etwas Erstes deutlich, dass für mich PowerPoint Bilder sind. Und dass vieles daran zusammenhängt, dass sie nicht als Bilder bearbeitet werden, nicht als Bilder genutzt werden und nicht in ihrer Bildhaftigkeit und ihrer Bildlichkeit ernst genommen werden, sondern eben in irgendeiner Form von Abkömmlingen einer visuellen Kommunikation oder der Infografik behandelt werden und bearbeitet werden. Und ich glaube, und es ist eines der, als ich damit anfing, also 2001, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, also es ist, deshalb ist diese PowerPoint-Thematik sehr der Auslöser dessen, und ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen und versucht habe, in den Wirtschaftswissenschaften dafür Interesse zu finden, bin ich auf sehr große Widerstände gestoßen. Aber immerhin, Professor, bei dem ich damals gearbeitet habe, der mit großer Skepsis und Kritik meine ganzen Dinge angesehen hat, aber ein Vermächtnis eines der letzten Gespräche, die wir da geführt hatten in diesem Beschäftigungsverhältnis war, was ich von Ihnen gelernt habe, ist, ich kann keine PowerPoint-Präsentation mehr anschauen wie vorher, weil Sie gesagt haben, das sind Bilder. Also dass dieser eine Satz, diese Behauptung, zumindest bei diesem einen irgendwie durch akademische Ausweise als intelligent im gemeinen Geschäftsverkehr angesehenen Person, diesen Groschen zum Fallen gebracht zu haben, ist ein Follow-up des Ganzen. Und es sind dann aus diesen Überlegungen mittlerweile eben viele, viele Fragen entstanden und viele Dinge, die alle um die Frage kreisen, Management und Pictorial Turn, Management und Iconic Turn in diesem Wechselverhältnis zu betrachten und zu fragen, was das miteinander zu tun hat und wie das eine auf das andere wirkt. Ich bin auch sehr dankbar um diese Intervention mit den PowerPoint-Dingen. Wir werden da gleich drauf zurückkommen, weil das eine der zentralen, weil das exemplarisch eine meiner Thesen zum Ausdruck bringt, und ich glaube, dass das heute hier noch nicht zur Sprache gekommen ist. Man kann PowerPoint wohl als das gemeinsame... Warum passiert jetzt nichts? Doch. Aha, okay. Warum passiert nichts? Was ist denn Ding? Warum passiert nichts? Warum kann ich hier nicht durchklicken? Okay, also wir werden das immer, ich muss dann immer durch die, also ich verstehe das nicht. Okay. Nein. Das habe ich noch nie gehabt und ich habe hier einen. Ist egal, wir werden also hier punktuell durchgehen. Gut. Man kann wohl PowerPoint als das vielleicht einzige gemeinsame Werkzeug aller Knowledge Worker betrachten. Die Nutzung von PowerPoint erfolgt quer durch die Disziplin. Allenfalls gibt es einige Reservate in avancierten Kreativsektor oder bei hochspezialisierten Technikern, technologischen Nischen, die sich dieser Allgegenwart zu entziehen vermögen. Und folgt man der Kulturkritik, der gängigen Feuilletons, dann handelt es sich bei PowerPoint geradezu um eine ansteckende Krankheit, deren Infektionsherd in den Führungsetagen der Unternehmen auszumachen ist. Tatsächlich ist PowerPoint für Management-Situationen entwickelt worden und daher auch nur in den höherwertigen Office-Paketen enthalten, also zumindest bis in die Gegenwart. Und auch bei Dell zum Beispiel, wenn man da, ich habe es gestern geguckt, verschiedene Office-Pakete kauft, ist es in den einfachen Versionen weiterhin nicht enthalten. Heute dürfte es kaum einen Entscheidungsträger in Unternehmen geben, der nicht täglich PowerPoint-Präsentationen produziert und rezipiert, per E-Mail verschickt und erhält, in ausgedruckter Form durchblättert etc. Mag der Einsatz von PowerPoint für den betriebswirtschaftlich Vorgebildeten gewöhnlich sein, so verbindet sich mit der regelmäßigen Nutzung von PowerPoint für einen Ingenieur, einen Informatiker oder Naturwissenschaftler in einem Unternehmen der Übergang vom Spezialisten zum Generalisten, vom Sachbearbeiter zur Führungskraft. Wer PowerPoint nutzt, ist im Management angekommen. Ich denke, das ist organisationssoziologisch ein wichtiges Phänomen, dass diese PowerPoint-Vertrautheit eben auch ein Schritt und ein Element der Sozialisation in einer Organisation darstellt. Und vielleicht kann man den Einsatz noch etwas weiter verorten, nämlich, dass PowerPoint auch, wie alles in Organisationen, auch ein Instrument der Macht ist, der Koordination, dass die Verhältnisse zwischen Zentrum und Peripherie ordnet, zwischen Hauptstelle und Filialen, zwischen Mutter- und Tochterunternehmen, zwischen Stab und Linie, zwischen Innendienst und Außendienst, Unterstützungsprozessen und Geschäftsprozessen, externen Beratern und internen Kunden. Und ich möchte in dieser Präsentation, es ist etwas mühsam, mit einigen Dingen jetzt hier aufräumen und mich so an die Dinge erinnern, hier so vorgehen, ein bisschen Michel de Certeau aufnehmen, der ja in seiner Kunst des Handelns so schön sagt, dabei handelt es sich nicht mehr um die Position des Profis, der sogenannten Gebildeten unter den Wilden, sondern um eine Stellung, die darin besteht, bei sich fremd zu sein. Also ein Wilder inmitten der gewöhnlichen Kultur, der in der Komplexität des alltäglichen Verstehens und selbstverständlichen Verlorens ist. Also ich möchte im Nachfolgenden hier etwas zeigen, so aus dieser Haltung heraus des Wilden inmitten der gewöhnlichen Kultur, der eben sich einfach rätselnd und fragend diesen Phänomen stellt, in denen er tagtäglich ausgesetzt ist und davon hier vielleicht einiges versucht zu zeigen. Und man könnte über PowerPoint in Unternehmen über sehr unterschiedliche Phänomene sprechen. Ich möchte da nur zwei, drei Dinge gerade erwähnen. Das ist etwas, was etwas aufnimmt, was Stefan Römer eben gezeigt hat, nämlich eigentlich eine Variation einer ikonografischen Grundform, würde ich dazu sagen, in verschiedenen Präsentationen. Wir haben hier diese Grundform, die darin besteht, dass Sie hier unten links einen Status quo haben, der oben rechts in einen verbesserungswürdigen Zustand, in eine Vision einmündet und wo dann eben in verschiedenen Variationen diese Diskrepanz und die Möglichkeiten des Weges vom Status quo in die gewünschte Utopie oder in die imaginierte Utopie zu gelangen, beschreibt. Und ich finde, es ist ein Grundtyp, was man für sehr viele, sehr unterschiedlich, ich werde das gleich auch nochmal zeigen, für unterschiedliche ikonografische Grundformen zeigen kann. Ich finde, das ist eine und man sieht dann, wie in einem Unternehmen dann durch Chart Recycling diese Grundform variiert wird. Und ich finde, das wäre ein interessantes Gebiet, über das man sprechen könnte. Also die so etwas, wie Sie da gezeigt haben, für das eine Diagramm, wie das durch verschiedene künstlerische Rezeptionen und Verarbeitungen wieder auf und seine Modifikation gefunden hat. Und hier, was dort eigentlich passiert. Das wäre ein Thema. Ich möchte das aber nicht weiter vertiefen. Wir können das an einer zweiten Sache sehen, die Darstellung des Tempels. Auch eine ikonografische Grundform, die Sie ja bis hineinfinden in grafische Darstellung der Sozialversicherungssysteme, irgendwie die drei Säulen der Sozialversicherung, Bismarck oder so etwas, die sich dann hier finden, drei Säulen unserer Strategie, drei Säulen, auf denen unser Unternehmen fußt. Und das ist, wenn ich das biografisch einflechten darf, für mich biografisch ein ganz, ganz wichtiger Chart, weil ich an diesem Chart kapiert habe in einer Aufsichtsratssitzung, dass PowerPoint einen Unterschied macht. Und zwar war es eine Situation, in der ich einen solchen Chart in eine Sitzung hinein, in eine Unterlage, in eine Vorstandspräsentation hineingenommen habe und der präsentierende Vorstand hat diese Aufsichtsratssitzung samt seines Stellvertreters nicht überlebt, weil es hier zu einem Missverhältnis kam. Ich konnte das leider ja nie mit den Akteuren validieren, aber hypothesenhaft formuliert würde ich es so sagen, dass es hier zu einem in der Präsentation zu einem Missverhältnis der Bildbotschaft und der gemeinten Botschaft der strategischen Orientierung kam. Also Sie müssen sich hier vorstellen, dass jemand eine Tempeldarstellung hat, ein ganz gewöhnliches Bild, eine ganz gewöhnliche ikonografische Grundform zur Darstellung einer Strategie. Es gibt auch noch Alternative dazu, aber es ist eine in diesem Kontext zulässige Darstellung, wie man dieses Thema behandeln kann. Und nun stellt er das dar und sagt, unsere Strategie ruht auf drei Säulen. Und er wird dann da gefragt, ja, aber Sie, Ihre Strategie, wo ist denn da die Bewegung? Und er wird gefragt, ja, und wie wollen Sie das denn machen? Und die ganze Zeit ist dieses Bild, nun dieser Tempel, jetzt hier nicht vier alternative Tempel, sondern dieser eine Tempel hinter ihm sichtbar im Raum, und der Mann kann so viel argumentieren, wie er will. Er kommt um die Realitätsbehauptung, dass es sich bei der Strategie um einen Tempel, so stabil wie ein Tempel, für die Ewigkeit gebaut wie ein Tempel, wie der Pantheon in Rom, kommt er nicht drum herum. Und solange er nicht diesen, und er ist letztlich, ist es an diesem Tag zu seinem Rauswurf gekommen, zu seiner Beendigung der Verträge, es ist nicht so. Und das hat mir eigentlich in der Reflexion darüber, wir haben das im Beraterteam nachher natürlich debrieft, und ich habe gesagt, ich habe eigentlich einen falschen Chart in diese Unterlage gehauen, oder ich hätte hingehen müssen und das Bild, den Beamer ausschalten und gleichsam ikonoklastisch zerstören müssen, um eben einen neuen Gestaltungsspielraum zu geben. Wir machen das weiter. Wir können ein drittes Thema, was ich interessant fände, über das zu sprechen wäre, sind Chartbibliotheken. Das sind, wenn Sie so wollen, visuelle Textbausteine. Also es sind visuelle Bausteine, die Sie eben in Bibliotheken, das heißt in großen Sammlungen, Sie haben dann 100, 120 Seiten. Ich denke mir, das ist so etwas Ähnliches, wie es im Mittelalter diese Bildvorlagen gab. Und wenn einer kam und sagte, er wollte eine Kreuzigungsdarstellung, dann ist der Maler hingegangen, hat in seinem Bücherchen nachgeblättert und konnte eben entsprechend sagen, aha, wir haben hier Kreuzigungsdarstellungen, die sehen so und so aus. Und so haben wir eben hier eine Neuerfindung dieser Praxis in diesen Chartbibliotheken, wo es eine Vielzahl von diesen Diagrammen, also es sind vielleicht in dem strengen Sinne keine Diagramme, sondern wir sagen dazu Konzeptcharts, also Konzept, weil es ja hier nicht um quantitative Beziehungen geht, es geht um hochabstrakte Zusammenhänge, die dargestellt werden, die eben, das wird hier deutlich, durch die Tempel auch in verschiedenen Variationen direkt bevorratet werden, sodass dann für den Fall, dass es sich um 3, 4 oder 5 Faktoren handelt, relativ schnell das entsprechende gezogen werden kann. Sie haben hier eben dann auch, das ist dann, finde ich, organisationstheoretisch oder vom Wissensmanagement her einen interessanten Aspekt, dass eben die ursprünglich informalen Praktiken, diese Tempel, die wir eben gesehen hatten, oder diese Darstellung mit dem Heute, Morgen und den Wolken, ist ja eher informell, da ist einer, hat eine Präsentation, der gibt das an den Kollegen, der modifiziert das ein bisschen. Das haben Sie dann hier in einer kodifizierten Fassung. Dass also organisationsseitig gleichsam aus der Vielzahl der visuellen Typen, die in der Organisation zirkulieren, diese herausgenommen wird und gesagt wird, wir haben hier 120 oder 140, diese beschlagworten wir mit Begriffen wie Zirkulation oder Faktor oder Vorteile, Nachteile oder Aktion, Reaktion, das sind jetzt hier mal diese 3, 4 Begriffe, die hier drüber geordnet sind, die sind auch alphabetisch eingeordnet mit Index, wo was man nachschlagen kann, wenn man eine Idee hat, findet man das. Und hat halt entsprechend diese Zuordnung. Jetzt komme ich zu dem, was ich hier vortrage. Ich möchte das sozusagen nur mal als Ausleuchtung der Landkarte von PowerPoint und Unternehmen, was ich dort interessant finde. Und ich finde, also Tüfter hat meines Erachtens, also nach meiner Kenntnis zu diesen Dingen, nichts bislang verfasst. Und die Kritik geht meines Erachtens eben daran vorbei. Und ich möchte das alternativ in 4 Thesen formulieren. Die erste These heißt, die Kritik an PowerPoint geht von einer der Software eingeschriebenen Erkenntnisform aus. In der Praxis stehen alternative Stile nebeneinander. Sie wissen das, dieser Titel, er ist heute mehrfach zitiert worden, The Cognitive Style of PowerPoint. Und holzschnittartig kann sicherlich diese Gettysburg-Präsentation als Ausdruck dessen gewertet und gesehen und analysiert werden, was sich hinter diesem kognitiven Stil von PowerPoint verbergen soll. Und das sind ja dann diese 3 Stichworte, wir haben sie heute auch mehrfach gehört, die Tüfte da bringt, eben eine Liste von Punkten, die auf Slides, auf Folien organisiert ist und an eine Wand projiziert wird. Und dann verbinden sich eben Dinge damit, die eine geringe Argumentationstiefe, geringe räumliche Argumentation und so weiter verbinden. Wenn wir uns das aber jetzt im Vergleich anschauen mit anderen Präsentationen, Und ich habe das bewusst, Sie werden das merken, ich habe alle Präsentationen immer so hier komponiert, dass wir sofort so einen Gesamtüberblick haben, aus zwei Gründen. Also erstens, weil ich glaube, dass wir jetzt hier keine einzelne Chartanalyse machen, sondern Präsentation, und ich glaube, dass deshalb diese Sequenz wichtig ist, und zum anderen aus Vertraulichkeitsgründen. Deshalb ist das so, dass Sie das so ein bisschen so sehen. Ich glaube, es ist einfach formal wichtig, dass man das anschaut. Es geht jetzt nicht um die Inhalte, was da ist. Deshalb habe ich jetzt auch kein Problem, das so zu zeigen, weil man es erstens nicht lesen kann und zweitens auch letztlich irrelevant ist und wir hier in einem akademischen Raum sind. Aber Sie sehen jetzt hier eine ganz gängige Beraterpräsentation. Die ersten 12 Seiten davon, also ich habe eigentlich immer die ersten 12, sind 12 konsekutive Seiten, die man hintereinander hat. Und was auffällt, sind ja jetzt mehrere Dinge, die übrigens in diesen vermeintlichen PowerPoint-Stil eben nicht behandelt werden, meines Erachtens. Nämlich erstens, Sie haben das Phänomen, dass es jede Seite wiederkehrende Elemente hat. Sie sehen das zum einen hier an den grauen Kästchen, das sind nämlich die Firmennamen, die ich hier geschwärzt habe sozusagen, wo Sie ja eben Kunde und Auftraggeber haben. Sie haben zum Zweiten ein wiederkehrendes Motiv, dass Sie eine numerische, eine Ordnungssache haben. Sie haben oben diese dunkelblauen Kästchen, die eine Ordnung geben, die sich auch auf die Inhaltsverzeichnisse beziehen. Also so ein visuelles, alphanumerisches Orientierungssystem, das teilweise noch unterstützt wird durch ikonografische oder visuelle Grundformen, solche verkleinerten Konzeptcharts. Sie sehen das hier oben, oben links neben dem grauen Balken. Dieses kleine ist eine Verkleinerung eigentlich des Bildes, was Sie hier haben, was also die Orientierung gibt. Das ist sozusagen der Überblick, der dann hier oben durchgenudelt wird, und Sie haben dann eine Orientierung in dem Ding. Das ist einfach so ein Hilfsmittel der visuellen Kommunikation, wenn Sie so wollen. Aber was ich das Zentrale finde, wo jetzt eben auch Tüfte mit dem kognitiven Stil völlig vorbeigeht an der Realität, einfach, er geht einfach an der, er bekämpft ein er kritisiert ein Phänomen, was es einfach in der Praxis so nicht gibt, jedenfalls nicht in der Ausschließlichkeit, in der er es darstellt, ist, dass Sie hier sehr wohl eine vertiefte Argumentationsstrukturen haben. Und das ist etwas, was jeden Chart auf einer Entscheidungsebene hin charakterisiert, nämlich, dass jeder Chart dort eine Zusammenfassung hat. Also der Chart hat sozusagen hier das Argumentationsmaterial, was dann aber in einer zweizeiligen Zusammenfassung zusammengefasst ist. Und aus diesen Zweizeilern entsteht eben die Möglichkeit, dass der Leser, und da finde ich es eben auch wichtig, dass dem Leser hier eine Möglichkeit gegeben wird, darüber zu entscheiden, wie tief er sich mit der Materie beschäftigen möchte. Er kann eben einerseits diese Zusammenfassung lesen, und wenn ihn dann das Weitergehen interessiert, dann guckt er sich hier unten das Material an, und da steht hier plötzlich, wenn die Fragen kommen, und die Fragen kommen dann, ja, ist denn tatsächlich diese Zusammenfassung, findet sich das denn hier? Also es sind mindestens 2 Stufen, wahrscheinlich sind ja dann hier unten in dem Argumentationsmaterial weitere Verästelungen drin, die in diesen Charts dargestellt werden. Ich möchte, dass die Kritik oder die Infragestellung dessen, dass es einen kognitiven Style geht, noch etwas radikalisieren, indem ich im Nachfolgenden einfach ganz kurz nur 5 Präsentationen zeige, in dieser gleichen Form, die in einer Abteilung entstanden sind. Also Sie müssen sich das vorstellen, wir arbeiten ja mit Organisationen zusammen, und in einer Marketingabteilung eines Konsumgüterherstellers wurden für irgendeinen Zweck PowerPoint-Präsentationen eingesendet, wir hatten da welche, und jetzt sind hier 5, die dort Stereotyp sind, die dort exemplarisch genommen werden, und einfach die Nebeneinanderstellung dieser 5 wird meines Erachtens schon zeigen, dass es grundlegende Unterschiede hinsichtlich der erkenntnisgebenden Kalküls und Rationalität gibt, die dort vorgenommen wird. Hier die erste Variante. So. Sie kommen dann. Das ist echt ein Ding. Die zweite Variante, die eigentlich, wenn Sie so wollen, am Medium PowerPoint völlig vorbeigeht, weil sie eigentlich, es könnte auch, ein Sozialwissenschaftler würde sagen, es könnte auch ein Lehrbuch bei Wahlen sein. Also Wahlen sind diese richtig trockenen, langweiligen, auf dünnem Druckpapier wie so ein Gebetbuch gedruckten, dicken sozialwissenschaftlichen Lehrbücher, die einfach nur langweilig sind und im Wesentlichen aber durch ihre saubere Struktur auffallen, dass dort eben Unternehmen strukturiert werden. Es gibt große, kleine, mittlere, aber man weiß es auch nicht genau, es gibt auch Mischformen und so. Also diese Strukturleistung, dafür steht für mich immer Wahlen. Und im Prinzip ist das eine PowerPoint-Fassung dessen, für das man PowerPoint gar nicht bräuchte, aber was genutzt wird dafür, interessanterweise. Sie haben dann das nächste hier, was die Sache nochmal ähnlich zeigt, hat Ähnlichkeiten zur ersten. Aber hier sehen Sie sofort, dass es sehr große Unterschiede in den einzelnen Charts gibt. Also dass es Fragen gibt, warum gibt es hier diese farblichen Unterlegungen und warum sind sie hier anders, so dass diese Fragen gestellt werden und die Akteure möglicherweise diese Fragen gar nicht adressiert haben bei der Bearbeitung der Dinge. Das ist ja das Interessante, was die Akteure sich eigentlich dabei gedacht haben. Also das finde ich. Oder hier nochmal eine andere, eigentlich eine eher ein Versuch, sozusagen so eine aus einem Unternehmen heraus eine Beraterpräsentation zu machen, die also versucht, sehr konzeptionell daherzukommen. Wie Sie sofort sehen, weil es relativ weit vorne so einen Konzeptchart gibt, der so eine Auslegeordnung irgendwie visuell andeutet und behauptet, dass die dann im Nachfolgenden ausgeführt wird. Ob das geschieht, müsste man dann im Einzelnen anschauen, das wird natürlich geschieht nicht. Sie haben dann hier eine Präsentation, die auch interessanterweise etwas hier ja zum Ausdruck bringt, dass hier die Anwender eben sehr stark dieser Idee anhängen, dass Bilder etwas Gutes seien. Und dann aber hier dieser Idee des Bildes sozusagen sie aber auch wieder zurücknehmen, weil hier zum Beispiel das Titelbild dieser hübschen Blondine, die da eigentlich lächeln soll und diese Präsentation zu einer Motivationspräsentation machen soll, zurückgenommen wird, indem da so ein Schleier drüber gelegt wird. Das ist jetzt nicht durch meine medialen Transformationen, das ist auch im Original so dieser Schleier. Das heißt, es gibt einerseits, ja, wir wollen hier das Bild, das Bekenntnis dazu, aber dann wird es gleichzeitig sofort wiederum hinter einer milchigen Schaufensterscheibe zurückgenommen. Bitte was? Das Bild hat sehr wohl was mit dem Inhalt zu tun, weil die Präsentation inhaltlich darauf angezielt ist, Leute, Vertriebsleute draußen zu motivieren, dass sie hier Kosmetika vertreiben. Und deshalb ist es sicherlich sinnvoll, auch argumentationslogisch und irgendwie nach einer Bildrhetorik dort ein Bild einzusetzen und auch vielleicht sowas Bezirzendes einzusetzen. Nur das Interessante ist, dass das nicht konsequent durchgeführt wird, sondern im nächsten Schritt sofort wieder zurückgenommen wird. Das ist das für meine Begriffe Interessante an dem Ding. Dass es eben einerseits so eine Grundvermutung gibt, aber zugleich eben ein Zurückweichen dessen. Es ist zu hart, ich kann das nicht, ich bin keine Grafikerin, ich bin kein Designer, ich bin nicht bei einer Werbeagentur, ich bin hier in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens. Gut, das wäre mal die erste These. Also die Kritik an PowerPoint geht von einer der Software eingeschriebenen Erkenntnisform aus und in der Praxis stehen alternative Stile nebeneinander. Ich komme dann zu einer zweiten Behauptung und das geht jetzt für meine Begriffe etwas darauf ein mit der Kirchengeschichte. Nämlich die These heißt, PowerPoint behauptet, eine Präsentationssoftware zu sein. Doch tatsächlich ist es einfach ein Universalwerkzeug, mit dem Unterschiedliches hergestellt wird. Und ich bin einfach nochmal meine Festplatte durchgegangen vor diesem Vortrag und habe mal geguckt, was da eigentlich alles mit PowerPoint gemacht worden ist und was ich zugeschickt bekommen habe und selber gemacht habe. Ich möchte jetzt nicht über das sprechen, was ich alles mit PowerPoint mache, weil das ist nur meine subjektive Praxis. Das ist vielleicht auch irgendwie interessant, aber jetzt nicht. Also medienwissenschaftlich und auch Organisationsinteresse nicht wirklich auf den Punkt. Aber ich zeige Ihnen einfach einige Beispiele und ich denke, dass die zeigen, dass PowerPoint nichts wirklich genuin im Einsatz, in der Verwendung, genuin Präsentationstechnisches hat. Dazu nur noch mal zur Erinnerung, wir haben das eben schon aus dem historischen Wörterbuch gesehen, hier einfach aus der Fremdwörterlexikon präsentieren, woher das eigentlich kommt. Es kommt irgendwas mit, da steckt Geschenk drin, ein Wechsel auf Akzeptanz und so etwas, das angesichts der vorgerückten Zeit nicht. Aber wir sehen hier den ersten Beispiel, ein Fotoalbum. Nach einem Workshop wird ein Fotoalbum verschickt über E-Mail. Der wird nie gezeigt, der wird nie als Beamer gemacht. Der ist irgendwie nett, da waren wir, so. Wird in einer Organisation, kriegt man irgendwie. Und dann interessanterweise, ich finde das wichtig, hier diese Comic, also einfach popkulturell, diese Anspielung auf den Comic, weil ich das zum Schluss nochmal darauf eingehen werde. Ist nicht gestellt, ist einfach zufällig, dass das so ist. Zweites Beispiel. PowerPoint für Fragebögen. Also da geht jemand hin und verwendet PowerPoint, um einen Fragebogen zu gestalten. Der wird niemals an einen Beamer projiziert. Der ist niemals auf die Wand hin konzipiert. Der ist nur dafür konzipiert, dass er der wird sogar ausgedruckt abgegeben. Der wird in Papierform in einem Ordner, in einem Tagungsband abgegeben und einfach hinten gibt es dieses Ding. Oder Sie haben, hier etwas für meine Begriffe das Interessanteste, weil es einfach zeigt, wie weit es eigentlich gegangen ist. Wenn Sie an Verträge denken, wenn Sie an Juristerei denken, denken Sie an Paragraphen und denken Sie an lange Texte und so etwas. Und Sie haben hier einen Beratervertrag eigentlich. Das sind jetzt nicht die ersten Seiten, sondern die letzten 20 Seiten einer Präsentation. Und Sie sehen einfach, dass hier plötzlich zur Unterschrift, einfach nach der Präsentation, wird hinten das Ding eingeknallt. Und die Leute können das unterschreiben und der Vertrag ist darüber zustande gekommen. Das finde ich einfach unter dem Gesichtspunkt Präsentation einfach bemerkenswert. Und Sie haben schließlich den Einsatz hier, das ist sicherlich nicht abschließend, was ich jetzt hier zeige, sondern eher exemplarisch, aber trotzdem irgendwo, ich habe versucht, sehr unterschiedliche Dinge zu nehmen, die Workshop-Dokumentation, wo PowerPoint eigentlich wie ein Fotoersatz genommen wird. Also so, wie andere Leute hingehen und irgendwelche Pinnwände abfotografieren und behaupten, dass das Foto dieser Pinnwand irgendetwas mit dieser tatsächlichen Pinnwand zu tun habe und dass man durch das Betrachten des Fotos dieser Pinnwand etwas von dem magischen Moment beim Erzeugen dieser Beschriften und Bekleben und Beheften dieser Pinnwand zurückholen könne. So findet hier eigentlich die gleiche Idee ihren Widerhall bei dem Einsatz von PowerPoint zur Workshop-Dokumentation. Sie haben das hier, Sie müssen sich einfach vorstellen, hier sind eine Pinnwand und statt der hier diese roten Dinger sind sogar noch die Nadeln, also wirklich diese symbiotische Beziehung, die hier behauptet wird und dass man durch das Betrachten etwas von diesem magischen Moment haben könnte. Man könnte ja auch hingehen und diese Pinnwand sauber abschreiben in einer Tabellenform in Word oder in Excel, aber nein, es findet hier in PowerPoint statt, interessanterweise. Sodass ich eigentlich dieses Buchtitel wirklich buchstäblich ernst meine, der hier noch relativ harmlos wahrscheinlich gemeint ist, How to do everything with PowerPoint. Ich glaube, dass das eben kein leeres Versprechen ist. Das ist ein Versprechen, was dieses Buch, was hier angekündigt ist, möglicherweise nicht einlösen kann. Aber dass in der Praxis Akteure im alltäglichen Nutzung mit diesem Tool buchstäblich alles mit diesem Tool zu machen in der Lage sind. Und ich insofern das auch für ein buchstäblich mächtiges Tool halte, nicht jetzt mächtig, weil es irgendjemanden erdrückt, sondern weil es ermächtigt, buchstäblich ermächtigt. Ich möchte das noch vielleicht mit einer kleinen Geschichte zuspitzen. Dieser Kreativitätsguru Tony Buzan, vielleicht hat der ein oder andere mal so ein Buch irgendwie über kreatives Lernen und Mindmapping. Das Mindmapping geht auf Tony Buzan zurück. Wenn der seine Vorträge hält, ich habe mal die Gelegenheit gehabt, als kleiner Student vor 15 Jahren einen Vortrag von ihm zu hören, vor einem großen Auditorium mit 1000 Leuten. Da begann der mit der rhetorischen Frage, als Kreativitätstest sozusagen, die Frage zu stellen, versuchen Sie doch mal aufzuschreiben, was können Sie alles mit einer Büroklammer machen? Und sammelte dann nachher als Guru diese verschiedenen Beiträge, die da kamen. Und die Quintessenz dieser Übung war, dass man buchstäblich mit einer Büroklammer, what can you do with a paperclip? Und die kreative Persönlichkeit, das wird ja dann sofort irgendwie auch skaliert, also die kreative Persönlichkeit beginnt dann irgendwo bei mehr als 20 Ideen, die man hat, was man alles mit einer Büroklammer machen kann. Ich glaube, dass man diese Frage in der gleichen Weise und mit der gleichen Hartnäckigkeit auch zu PowerPoint stellen kann und dass man buchstäblich grenzenlos Ideen darüber zu finden kann, was man mit PowerPoint alles machen kann und was im engeren Sinne eigentlich keine Präsentation ist und was sich die Entwickler dieses Tools nie darüber gedacht haben. Also ich glaube, dass das kreative Potenzial, und da bin ich natürlich schon auch irgendwo bei Certeau und der Frage der Umnutzung und der Adaption dessen, letztlich unbegrenzt ist dessen, was man damit machen kann. Das ist natürlich nichts spezifisch PowerPoint-mäßiges. Ich glaube, dass man dieses Potenzial grundsätzlich nicht unterschätzen sollte. Aber es ist auf jeden Fall auch etwas, was ich hier dieser PowerPoint-Frage zusprechen würde. Ich komme zur dritten These. Die betrifft die Frage, was ist das eigentlich mit dieser PowerPoint-Sache? Und ich glaube, dass PowerPoint einerseits die Bildproduktion in Unternehmen pluralisiert und zugleich neue Anforderungen stellt, und zwar an technische, gestalterische und argumentationslogische Fertigkeiten der Produzenten. Und ich glaube, es ist die Kombination dieser drei Fertigkeiten, Technik, Gestaltung und Argumentationslogik, Technik meint einfach das Handling dieses Tools. Ich glaube eben, dass es vermeintlich einfach ist, aber eben selbst bei dieser Technik jenseits einer oberflächlichen Sache, Sie sehen ja jetzt zum Beispiel, dass ich, obwohl ich das relativ gut beherrsche, nicht in der Lage bin, jetzt hier durchzuklicken. Es muss ja irgendeine Sache sein, dass es da Dinge gibt, Geheimnisse, so, die da eine Rolle spielen. Zweitens diese Gestaltung, dass einfach der Aspekt dessen, dass wir es hier mit einem visuellen Feld zu tun haben, mit Bild zu tun haben, eine ganz andere Kompetenz erfordert oder zumindest hier sichtbar werden lässt. Vielleicht nicht erfordert, man kann sie ja auch primitiv nutzen und so etwas und das Internet ist voll von solchen Präsentationen, aber dass eben eine solche Kompetenz, ob sie da ist oder nicht, unweigerlich beim Einsatz von PowerPoint sichtbar wird. Und drittens einfach die Argumentationslogik, damit einfach anspricht, die Frage, einen Sachverhalt aufzubereiten und entsprechend zu strukturieren und zuzuspitzen und so weiter. Und ich kann das hier auch an einem Beispiel zeigen, wo wir das versucht haben, ein bisschen zu zeigen. Es ist jetzt etwas lang, diese Sache, vielleicht kürze ich das gleich auch ab, aber einfach, um das so ein bisschen zu demonstrieren. Wir haben hier linker Hand, wir operieren jetzt mit der Doppelprojektion sozusagen, mit der in einen Beamer zugespitzten Doppelprojektion. Wir haben linker Hand eine Präsentation, so wie sie tatsächlich gehalten worden ist. Und wir haben rechter Hand eine Veränderung dessen. Erstaunlicherweise läuft das jetzt automatisch durch. Was mir ganz gelegen kommt, weil es die Möglichkeit gibt, da kurz etwas dazu zu sagen. Und es ist so, und Sie sehen, dass wir rechts einfach versucht haben, die Logik und einfach einige gestalterische Grundsätze konsequent anzuwenden und welche Unterschiede das hat. Dass selbst hier, ich meine, links, ist, es handelt sich um eine Präsentation, die auf Partnerebene in einem internationalen Beratungsunternehmen gehalten worden ist. In dieser Ästhetik, in dieser Kompetenz. Und Sie sehen eben hier, das ist eben für mich das, wo das so deutlich wird, dass offensichtlich der Nutzer hier, der jeden Tag mit diesem PowerPoint zu tun hat, zum Beispiel nicht in der Lage war, diesen ersten Bullet Point zu beseitigen. Offensichtlich. Der gehört nämlich da nicht hin. Es macht keinen Sinn, wenn es nur einen da gibt, den entsprechend zu beseitigen. Und so gibt es da eine Vielzahl von Dingen, wo deutlich wird, dass eben bei aller Nutzerfreundlichkeit die technische Anforderung extrem hoch ist. Und eben, weil Office und jeder von sich behauptet, dass ein Microsoft Office natürlich beherrscht und kompetent ist, es eben sozusagen auch so eine Coming-out-Hemmung gibt, sozusagen dazu zu stehen, well, ich bin auch einer, der das nicht beherrscht. Bis hin zu der Frage, was denn dieser Harlekine da am Schluss dieser Präsentation zu tun hat. Und ich komme zur vierten These, die dann den angekündigten Titel aufnimmt. Diese vierte These versucht, etwas über PowerPoint und das Medium hinauszugehen und eher organisationstheoretisch zu fragen, was ist das eigentlich, wenn PowerPoint stattfindet und was hat das eigentlich mit Organisationen zu tun und was bedeutet das eigentlich für Organisationen? Ich weiß, dass es auch in der kritischen PowerPoint-Diskussion natürlich Firmen zitiert werden und es auch Management-Gurus gibt, die sich ganz vehement gegen den Einsatz von PowerPoint aussprechen und sagen, das würde Organisationen korrumpieren und zerstören und zerbröseln. Es ist wie dargestellt einfach ein Faktum, dass dieses PowerPoint da in der Welt ist und auch zum Einsatz kommt. Und die Frage ist, was bedeutet das und wofür steht das? Und ich glaube, dass es etwas mit einer dazu beiträgt und ein Teil einer Entwicklung ist, die man als eine ästhetische Transformation von Organisation, Management und Führung begreifen kann und die auch unter diesen Stichworten zahlreiche Diskussionen findet und auch umfangreich rezipiert und reflektiert wird, dass eben dazu Phänomene gehören wie Corporate Design, Corporate Identity, die es ja vor 30, 40 Jahren in dem Durchdringungsgrad, über den wir da heute sprechen, nicht gegeben hat. Dass wir über Phänomene sprechen wie symbolische Führung, also wird ein CEO zeichenhaft sichtbar, dass aber auch Aspekte da hineingehören, die das Managementverständnis und eine Veränderung vom Managementverständnis zum Ausdruck bringt. Also kurz gesagt, den Wandel von einem tayloristischen oder fordistischen Managementverständnis zu einem postfordistischen, wo also die Frage der Gestaltung und auch die Frage des Weichen eine ganz andere Rolle spielt, dass diese Dinge dort einfach Beachtung finden. Ich möchte das einfach vielleicht an vier Zitaten zum Ausdruck bringen. Oder hier, Sie sehen das einfach. wenn Sie so etwas, so eine Zeichnung sehen, das ist eine Vorlage für dann nachher diesen PowerPoint-Chart, den ich eingangs gezeigt habe mit dem Heute und dem Morgen, dann spielen dort natürlich erst recht, wenn man das in einer Form wie dieser jetzt an die Wand projiziert, natürlich schon Fragen des Ästhetischen eine große Rolle, die hier offensichtlich irgendwo gestellt werden und bearbeitet werden. Und wenn man da so zeichnet. Und ich glaube, es ist einfach interessant, wie in Organisationen über PowerPoint dann gesprochen wird. Und es sind einfach drei Zitate, die ich da ganz abschließend hier festhalten möchte. Das eine ist eben dieses Zitat, was ich dem Vortrag vorangestellt habe. Ich würde Folien von mir nie als Kunst bezeichnen, obwohl ich sehr schöne Folien mache. Das Zitat kommt nicht von mir, das habe ich irgendwo mal gehört und dann sofort aufgeschrieben, weil ich es einfach in mehrfacher Hinsicht eine wunderschöne Formulierung finde. Erst recht, wenn man dann die Charts dazu sieht, die die Person dann auf dem Tisch legt. Dann aber auch, was über Leute gesagt wird, die sich mit PowerPoint beschäftigen. Also wie dann hier plötzlich Kategorien des Malerischen angespielt werden in einer Formulierung, der Chef pinselt wieder. Es wird übrigens ja auch über Herrn Sarrazin hier in Berlin, den Finanzsenator, gibt es ja auch ähnliche zirkulierte Gerüchte, die ihn auch in eine solche malerische Grundpraxis einbeziehen und einbinden. Oder letztlich, dass hier diese PowerPoint-Praxis eben in dieses subkulturelle Format des Comic hinein gesehen wird. Das wäre mal so ein vielleicht sehr komprimierter und schneller, aber so ein Tour d'horizon, was ich für erwähnenswerte Beobachtungen dazu PowerPoint im Unternehmen halte. Danke.